Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Gut, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Thorsten Raschen. Hallo, Herr Raschen.
Hallo, Frau Helwig.
Herr Raschen, Sie sind Bremerhavener, durch und durch, kann man sagen. Sie sind in Bremerhaven geboren. Sind Sie mal weggekommen aus Bremerhaven? Weiß ich gar nicht.
Ich bin in Bremerhaven geboren und habe die letzten 60 Jahre in Bremerhaven verbracht. Ich war beruflich mal 7 Jahre bei Daimler-Benz in Bremen, aber auch ansonsten habe ich meine Berufszeit in Bremerhaven verbracht.
Und da haben Sie gelitten? Nee, Sie sind jeden Tag gependelt wahrscheinlich, ne, als Sie in Bremen gearbeitet haben.
Jeden Tag gependelt, ja.
Ah, ja. Wie kommt das, dass Sie nichts aus Bremerhaven rauszieht?
Also in der Mercedes-Zeit gab es eine Überlegung, sich im Unternehmen zu einem anderen Standort,
nach Stuttgart zum Beispiel,
das ist alles schon sehr lange her, das ist nach der Ausbildung gewesen. Dann hat sich aber beruflich in Bremerhaven, bei Bremerhaven Bus was ergeben, sodass ich in Bremerhaven geblieben bin. Und trotz aller Probleme, ich mag meine Stadt, ich bin gerne mal in Bayern und sehe die Berge. Mhm. Aber nach 2 Wochen bin ich auch wieder froh, wenn man weit gucken kann, ohne dass da irgendwie eine Wand zwischen ist. Deswegen, also es gibt schöne Ecken auf der Welt. Wir fahren mit meiner Frau dieses Jahr wieder über Weihnachten nach Thailand. Mhm. Aber wenn man dann zurück ist, dann ist Bremerhaven auch wieder eine schöne Stadt.
Das heißt, Sie wären schon gegangen. Es ist nicht so, dass Sie so an der Scholle kleben, dass das für Sie nie in Frage gekommen ist. Der Zufall wollte es anders sozusagen.
Genau so ist das, ja.
Genau, Sie sind Kfz-Mechaniker, Mechatroniker heißt das ja heute.
Ja.
Dann sind Sie 1991 zur Bremerhavener Verkehrsgesellschaft gegangen und waren da Sachgebietsleiter oder sind da, waren, ne?
Sind.
Sind Sachgebietsleiter, das finde ich nämlich fast interessant hier als politische Betätigung, da kommen wir gleich zu, für Echtzeit- und Fahrgastinformationen. Vielleicht vorher, damit die Hörerinnen und Hörer noch wissen, was Sie sozusagen politisch machen. Sie sind Christdemokrat seit mehr als 44 Jahren, Stadtverordneter, CDU-Fraktionschef in Bremerhaven und Sie sind in der Bremischen Bürgerschaft seit 6 Jahren und dort hafenpolitischer Sprecher.
Korrekt.
Genau, aber nochmal zu dem Sachgebietsleiter für Echtzeit- und Fahrgastinfos. Das ist für mich als Kunde ja gut. Echtzeit. Ich habe manchmal bei der BSAG, da können Sie natürlich nichts zu sagen, aber die Verkehrsunternehmen werden ja ähnlich arbeiten, immer das Gefühl, dass eine Minute bei der BSAG was anderes ist als bei mir auf der Uhr. Kann das sein? Wenn da steht 0, also wenn da steht 1, dann weiß man ja, das ist ja nicht, dann nach einer Minute ist sie da, weil dann gibt es ja noch 0. Das heißt, sie ist in 0 Minuten. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, diese 0 ist sehr breit. Und die, kann sich ausdehnen.
Die Daten müssen ja vom Fahrzeug über mehrere Leitstellen, bis sie dann irgendwann auf den Anzeiger kommen, je nachdem, welcher Hersteller das ist. Da mag es noch mal so eine halbe Minute, dreiviertel Minute vielleicht Schwankungen geben. Aber ich glaube, insgesamt gegenüber früher, wo ich nur ein Stück Papier hatte, wo ich drauf gucke, da sollte ein Bus kommen, ich aber nicht weiß, ob er kommt, ist das also alles ein Riesenfortschritt, weil ich kann erkennen, so in der Zeit ungefähr kommt das Fahrzeug. Und man ist da eine ganze Ecke entspannter, weil man eben die Echtzeit auch sieht. Und deswegen, da hat sich ganz viel in den letzten Jahren getan. Also wie ich 1991 bei der Verkehrsgesellschaft angefangen habe, da gab es das ja alles noch nicht. Da hatte ich mein Fahrplanbuch, da hatte ich einen Fahrplanaushang. Und da hat sich ganz, ganz viel getan. Und das macht natürlich ÖPNV, egal in welcher Stadt, attraktiver, als eine gewisse Verlässlichkeit auch.
Auf jeden Fall kann man da auch Informationen reinschicken. Es kommt zu Behinderungen und sowas, was früher natürlich nicht ging, weil wie soll man das machen? Allerdings, das funktioniert nicht immer, diese Echtzeitübertragung. Das muss man auch sagen. Manchmal, wenn Bahnen ausfallen, weil sie in Unfall verwickelt sind oder weil da ein Auto doof steht, was besonders ärgerlich ist, finde ich, dann wird die Bahn angezeigt und plötzlich verschwindet sie einfach. Also dann ist es, dann denkt man, die kommt jetzt in 5 Minuten, aber sie kommt dann doch nicht.
Das liegt daran, dass dann eine Fahrt gelöscht wird und dann passieren solche Effekte.
Das geht gar nicht anders wahrscheinlich.
Ich kenne nicht alle Systeme. Ja, ja. Jeder hat ein anderes System. Also unsere Leitstelle, das wird die BSAG auch können. Die können natürlich schon Infotexte auf die entsprechenden Anzeiger bringen. Wenn es aber natürlich schnell gehen muss und wie eine Fahrt wirklich verbindlich ausführt, dann ist es im Regelfall so, dass die Fahrt gelöscht wird. Und sie dann natürlich plötzlich weg.
Ach so, ja. Dann merkt der Kunde natürlich auch, sie ist weg, aber verstehen kann das trotzdem nicht. Was ist noch Fahrgastinfo? Was fällt da noch in Ihren Bereich? Die Fahrgastinfos, die an der Haltestelle aushängen oder was gehört noch dazu?
Das jetzt nicht unbedingt. Also alles, was mit diesen elektronischen Systemen zu tun hat, dass es eben entsprechend rund läuft, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden, das hängt da alles mit zusammen. Sie können ja auch über die Fahrplaner-App sich die Informationen gucken. Also Ich habe auch an den Haltestellen, wo jetzt keine elektronische Anzeige ist, ja die Möglichkeit, über die App mir die Daten zeitnah zu holen.
Da sieht man auch Verspätungen, die werden angezeigt, genau. Plus 2 oder irgendwie sowas.
Also es ist schon sehr vielschichtig mittlerweile geworden und es muss natürlich immer alles entsprechend betreut und gewartet werden.
Ist das personalaufwendig, das im Laufen zu halten? Wie viele Leute sitzen da und geben da, na, das ist ja automatisiert, und plus 2 und so, das wird der Bus ja melden, wenn er unterwegs genau. ist, aber trotzdem müssen ja irgendwo Menschen sitzen, ne?
Das läuft im Regelfall über unsere Leitstelle. Es gibt natürlich.
Ach, auch über die Leitstelle.
Da läuft eigentlich alles zusammen, da wird es dann noch weiter verbreitet.
Die müssen dann auch den Text eingeben oder abrufen.
Wenn Störungen oder sowas sind, genau. Das wird dann da gemacht.
Verstehe.
Bei uns, wie das jetzt bei der BSAG ist, kann ich nicht beurteilen. Bei Bremerhavenbus ist das, es wird ähnlich sein, aber da kann ich eben nur für das Unternehmen sprechen. Das sind die 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr vor Ort sind. Wir fahren ja quasi rund um die Uhr. Es gibt nachts irgendwie ein Fenster von 2-3 Stunden, wo kein Verkehr ist, mit Ausnahme in der Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Und daher ist die Leitstelle 24 Stunden besetzt.
Ja. Ich habe sogar das Gefühl, dass das im ÖPNV-Verkehr viel oft besser funktioniert als bei der Deutschen Bahn. Also auch was Informationen betrifft. Mir ist es schon mal passiert, dass ein Zugbegleiter zu mir gesagt hat, er wüsste nicht, was mit dem Zug ist, ob er mal bei mir ins Handy gucken kann, in die App. Da denke ich irgendwie, also das finde ich schon sehr eigentümlich. Und da stimmen auch oft die Anzeigen nicht so ganz. Da stimmen oft die Minuten natürlich nicht. Da habe ich immer den Eindruck, dass die Bahn versucht, die Menschen bei Laune zu halten, indem sie erst sagt, 5 Minuten Verspätung, dann sind es doch 10 und dann plötzlich sind es 15 oder sowas. Das ist schon anders. Ich weiß nicht, fahren Sie viel mit der Bahn zwischen Bremen und Bremerhaven oder haben Sie es aufgegeben?
Ich will nicht sagen, dass ich es aufgegeben habe. Es ist natürlich auch ein Stück weit Bequemlichkeit. Wenn Sitzungsende ist, will man ja auch irgendwie nach Hause. Wenn die Bahn gerade weg ist und ich, weiß nicht, 40 Minuten warten muss, wenn man einen vollen Kalender hat, dann sind 40 Minuten schon schön Hauptbahnhof. Dann ist es einfach attraktiver, ins Fahrzeug zu steigen und nach Hause zu fahren.
Ja.
Die Bahn ist natürlich mit Bremerhavenbus nicht zu vergleichen. Wir sind ein überschaubares Unternehmen. Ja, jeder kennt irgendwie jeden. Da funktionieren bestimmte Prozesse einfach ganz anders. Die Bahn hat nun gerade wieder ihren Vorstand ausgetauscht. Also an der Bahn haben sich ja schon einige abgearbeitet. Aber trotzdem muss die Bahn langsam mal ein bisschen in die Füße kommen. Wenn ich dann irgendwas, ich möchte nicht alle in die Bahn zwingen, das wird doch wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn ich eine Alternative schaffen will, dann ist bei der Bahn, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Also wenn ich dann mal im Fernverkehr die Bahn nutze und nicht einmal mich erinnere, dass das fehlerfrei gelaufen ist, dann spricht nicht alles für die Bahn und dann muss ich was ändern. Dann
muss das auch der Preise auch, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass die Bahn nicht gerade billig ist. Und Sie sind ja auch sauer, weil Bremerhaven kein IC halt mehr hat.
Wir haben keine Fernverkehrsanbindung, das ist richtig, da kämpfen wir drum.
Mit welcher Begründung eigentlich? Gibt es nicht genug Fahrgäste? Weil man fährt mit dem IC ja auch zwischen Bremen und Bremerhaven, der war ja schon schneller, der hat einfach weniger Halt gehabt, ne?
Nach uns kommt ja nichts mehr. Also Bremerhaven, und dann ist ja auch die Strecke nicht elektrifiziert, also Bremerhaven-Lehe ist dann quasi Schluss und dann geht es mit Diesel- oder Wasserstoffzügen weiter nach Cuxhaven. Also das Hinterland ist jetzt für die Bahn im Fernverkehr nicht attraktiv. Nichtsdestotrotz sind wir Touristen, Hochburg, auch mit dem Cuxland zusammen.
Gerade Kreuzfahrtschiffe schon alleine, ne?
Und deswegen braucht es eigentlich auch ein Angebot, mindestens bis Bremerhaven. Aber natürlich ein Zug am Tag, der noch nicht mal verbindlich fährt, sondern immer wieder ausgefallen ist. Das ist ja kein Angebot. Da muss ich mich auch nicht wundern, dass es nicht angenommen wird. Also immer mindestens 3-4 Verbindungen am Tag müsste es geben und die müsste es auch verlässlich geben.
Naja, nach Norddeich-Mole fährt auch ein IC, ne?
Ja.
Und da ist auch die Welt zu Ende. Das heißt, dann kommt noch Norderney und Jüst und deswegen sind da auch viele Touristen. Aber trotzdem ist ja das Gleiche in Grün. Und da gab es ja diesen Streit, ob man damit in Deutschland, ob das auch ein RE ist. Aber da hat es ja funktioniert und Bremerhaven und Norddeich-Mulle dürfen sich ja wohl nicht in einem Atemzug nennen. Also Norddeich darf sich wohl nicht in einem Atemzug nennen.
Das würde ich so unterstreichen. Und das ist ja auch ein Ärgernis gewesen, dass der IC nicht mit dem Nahverkehrsticket genutzt werden durfte. Anders bei der Verbindung, da ist es möglich. Da gibt es auch entsprechende Verabredungen.
Das hat aber auch lange gedauert. Ne? Da wurde lange drum gerungen, bis die Bahn...
Ja, weil aber auch die Landesregierung hier, Bremen, da sich für eingesetzt hat, während das Engagement bei der Verbindung nach Bremerhaven nicht so ausgeprägt war.
Von der Landesregierung?
Was? Die kann natürlich,
aber zum ersten Mal.
Die kann ja ihren Einfluss auch geltend machen und das hat sie nicht gemacht.
Ich habe gedacht, das Land Niedersachsen hat natürlich auch Interesse daran gehabt, dass die Strecke zwischen Bremen und Norddeich-Mole auch als Mitten-Deutschland-Ticket...
Ja, aber es waren auch Bremer Interessen, die damit reinwirken. Und die waren in Richtung Bremerhaven mal wieder nicht so ausgeprägt.
Mal wieder? Man hört schon, Sie sind nicht so begeistert von der Unterstützung. unterstützen. Wir kommen gleich zu dem aktuellen Thema, nämlich den Finanzen, also mit das heikelste Thema überhaupt. Aber vielleicht kommen wir erst noch zur Bahnanbindung. Ja, Bremerhaven hat es da schwer, allerdings hat es Bremen auch schon schwer, denn Züge nach Bremen fallen häufiger aus als anderswohin, weil das sowieso schon am Rand liegt und weil dann die Züge in Hannover sozusagen wieder umdrehen, wenn sie mordsmäßige Verspätung haben. Aber ist der Preis, den man dafür zahlt, ist das nicht ein geringer Preis, wenn man dafür an der Nordsee und so weiter ist oder Sie an der Außenweser? Also das ist, man kann nicht beides haben, man kann nicht im Landesinneren sozusagen sein und so behandelt werden und am Meer, ne? Das geht schlechterdings
nicht. Also es geht auch schon nicht, dass ich auch Züge dann nicht nach Bremen durchfahren lasse, weil wenn ich als Kunde eine Fahrt gebucht habe, möchte nach Bremen, dann möchte ich ja nicht in Hannover stranden.
So, das na, ist es ja geht dann schon weiter, es geht halt nicht mit ICE weiter auf.
Es geht dann nicht mit dem Zug weiter, den man genau. irgendwie gebucht hat. So, ja, und darum geht es ja irgendwie. Also ich muss mich als Kunde dann umorientieren, muss fragen, wo komme ich denn weg? Wenn es noch nicht mal klappt, von Bremerhaven über Bremen nach Delmenhorst mit ausgewählten Zügen zu kommen, weil der Zug von Bremen nach Delmenhorst ausfällt. Gut, das ging dann mit Bussen relativ entspannt oder mit einem anderen Zug weiter, aber selbst da, die Verbindung habe ich erst vor 4 Wochen genutzt, daher weiß ich das, ist der Zug auch einmal ausgefallen, obwohl ich mir das an dem Tag zu Hause alles ausgedruckt habe. Von Bremerhaven bis Bremen hat geklappt und der Zug nach Delmenhorst, den ich eigentlich ausgesucht habe, wo ich dann auch die Busverbindung in Delmenhorst gekriegt hätte, der fuhr nicht. Musste ich einen anderen nehmen, dann war natürlich auch die Busverbindung weg. Im Endergebnis habe ich dann von dem Horst Bahnhof bis zum Ziel ein Taxi genommen. Aber das zeigt eben einfach alles, es sind einfach zu viele Risiken da drin.
Ja, deswegen fahren Sie mit dem Auto. So, jetzt kommen wir mal zu vielleicht auch noch zu einem anderen Thema, bevor wir zu dem heiklen Thema Finanzen kommen. Sie sind hafenpolitischer Sprecher. Heute Morgen wurde gemeldet, dass die Seehäfen Geld aus dem Verteidigungsetat wollen, also vom Bund. Was sagen Sie dazu? Wahrscheinlich unterstützen Sie das natürlich. Und zwar ist die Begründung, dass im Kriegsfall sozusagen die Häfen noch eine ganz andere Funktion übernehmen. Hat Bremerhaven oder hat der Senat oder die Stadtverordnetenversammlung sich dazu mal schon irgendwie positioniert oder Uwe Schmidt oder so?
Also ich kann Ihnen meine Auffassung sagen, ich habe aber auch nichts Gegenteiliges gehört. Natürlich sind Länder wie Bremen nicht in der Lage, die Infrastruktur für die Häfen alleine zu stemmen.
Das ist ja schon lange sozusagen eine Klage, dass das Geld eigentlich nicht reicht. Nationale Aufgabe
die,
und so weiter.
Der Containerterminal 1 bis 3a ist ja nicht marode. Die sind eigentlich stabil. Nur die Schiffe sind gewachsen oder größer geworden. Und die Kräne, um diese Schiffe zu beladen, sind also länger und breiter geworden. Und dadurch wirken natürlich andere Gewichte auf der Kaje. Das ist ja der Hintergrund, dass da ja fast 1 Milliarde Euro reingesteckt werden. Das ist schon eine Hausnummer. Man hat ja gesehen bei den großen Manövern der NATO, wo die Amerikaner ihre Fahrzeuge im Bremerhaven, ihr Material umgeschlagen haben, was das bedeutet. Und das ist ja nur ein Manöver. Das würde ja natürlich im Ernstfall noch in ganz anderen Dimensionen gehen. Und dazu brauche ich natürlich leistungsfähige Häfen und das können Länder wie Bremen oder Hamburg nicht alleine stemmen. Deswegen braucht es da die Unterstützung des Bundes. Und ich glaube, das ist dann auch eine berechtigte Forderung, dass aus dem Verteidigungsetat eben da auch Mittel in diese Infrastruktur reinkommt. Wir haben alle nicht geglaubt, dass wir wieder in eine solche Zeit zurückkommen. Spätestens seit 2014 hätten wir es wissen müssen. Wir haben aber jetzt ja ziemlich fundiertes Wissen, wie lange es noch dauert, bis eine Gefahr besteht, dass es zu Konflikten kommen kann. Und diese Zeit müssen wir jetzt nutzen, alle zusammen. Und dann muss man jetzt auch mal von Bundes- und Landesgrenzen ein bisschen weg, sondern gucken, ich habe da ein Problem, wie löse ich das und wie kriege ich das hin gemeinsam. Weil so viel Zeit haben wir dann letztendlich auch nicht mehr. Wir haben erst vor einer Woche in Bremerhaven eine Veranstaltung zum Thema Sicherheit gehabt. Da war auch der Kommandeur der Admiral-Brommi-Kaserne, Herr Kapitän zur Seeseidel dabei. Und er hat schon ziemlich deutlich gesagt, welche Gefahren da bestehen.
Wenn oder bestehen könnten. Ja, aber also einmal, ich habe neulich irgendwo gelesen, hat jemand gesagt, wir leben nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Ich glaube, das war eine ziemlich gute Einschätzung. Und das ist schon schlimm genug, ne, weil wir beide es ja gar nicht anders kennengelernt haben, was schon eine Gunst des Schicksals sozusagen ist. Aber ist es nicht komisch, dass die Seehäfen auf sich aufmerksam machen müssen? Muss das nicht sozusagen auch eine Angelegenheit von Herrn Pistorius selbst sein, dass man natürlich die Häfen instand setzen muss, damit man braucht auch keine Wehrpflicht einzuführen, wenn die Soldaten mit ihren Geräten irgendwo abfahren oder anlanden können? Ne?
Ich will jetzt nicht eine Person da rausziehen. So generell muss auch der Süden verinnerlichen, dass es Häfen braucht, um die Ware aus dem Süden umzuschlagen. Mhm. Und deswegen ist es nicht, es ist ein bisschen abwegig, wenn jetzt Südländer sagen, was haben wir mit den Häfen zu tun? Die haben eine ganze Menge damit zu tun.
Die wollen wir nicht mitfinanzieren, meinst du? Jemand wie Herr Söder oder so?
Genau. So, das geht natürlich so nicht, weil die Häfen genauso wichtig sind wie andere Einrichtungen in Deutschland. Das Auto, was in München gebaut wird, muss ja irgendwie auch nach Übersee kommen. Mhm. Das geht dann nur über die Häfen. Und daher braucht es die Unterstützung der 16 Bundesländer für die Infrastrukturhäfen. Und Pristoris ist jetzt besonders gefordert aufgrund des zeitlichen Drucks. Aber ich finde, alle sollten da einen Umdenkungsprozess machen und am besten sich vor Ort mal angucken, was im Bremerhaven passiert oder im Wilhelmshaven passiert, im Cuxhaven passiert, damit sie sehen, dass über diese Häfen ihre Waren, die in Deutschland produziert werden, verschifft werden.
Naja, und im Ernstfall wahrscheinlich das irgendwie noch wichtiger werden könnte. Rechnen Sie denn damit, dass ich da, weiß ich nicht, sagen wir mal, es müsste sich ja in den nächsten 2 Jahren, das ist schon großzügig, dass sich da was tut?
Ich hoffe es, sagen wir es mal so.
Jetzt kommen wir mal zum kritischsten Thema vielleicht. Ich weiß gar nicht, alle Themen zwischen Bremerhaven und Bremen sind kritisch, oder? Außer vielleicht die Sale. Da waren viele Bremer, waren auch ganz begeistert. Viele Politiker aus Bremen, ist ja auch eigentlich immer so gang und gäbe, ne? Also, aber sonst weiß ich auch nicht. Ich frage mich immer, ich bin jetzt seit 1999 in Bremen und frage mich immer, ob das wirklich Folklore ist, dass man sich immer auf beiden Seiten ein bisschen aufpudelt und danach sind alle, und es ist eigentlich, zieht man ja an einem Strang, oder ist das tatsächlich so, dass es einfach das Verhältnis noch nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte und dass da eigentlich mal so der Knoten durchgeschlagen werden muss, damit es auch stabil bleibt für vielleicht nicht 20 Jahre oder so? Vielleicht geht das auch gar nicht mit den unterschiedlichen Regierungen, weiß ich nicht so richtig. Sagen Sie mal aus Ihrer Sicht.
Die unterschiedlichen Regierungen sind ein Stuck weit Teil des Problems.
In Bremerhaven regieren
SPD, CDU und FDP und in Bremen regieren ja SPD, Grüne und die Linken. Mhm. Nun darf das ja eigentlich kein Grund sein, von einer Landesregierung seine beiden Städte so unterschiedlich zu behandeln, wie das hier derzeit geschieht.
Finanziell meinen Sie?
Finanziell, im Wesentlichen finanziell, aber man kann natürlich auch mal drüber nachdenken, ist das immer noch gerechtfertigt, dass das stadtbremische Überseehafengebiet nur von Stadt Bremen politisch begleitet werden darf, während ich, der 2 Kilometer entfernt wohnt, mitdiskutieren darf, aber nicht mitentscheiden darf. Ist das wirklich alles noch zeitgemäß?
Das ist auch so ein Dorn im Fleisch der vieler Bremerhaven.
Genau. So. Und wenn ich mir, also die Bremer haben ja das 8 Monate gewusst, dass wir ein finanzielles Problem haben, was wir nicht gelöst bekommen, was wir auch nicht lösen können. Dann beschließen wir einen Haushalt, dann sagt man eigentlich 8 Wochen nichts, um den Dienstag vor der Sale zu sagen, wir lehnen ihn erstmal ab und erwarten vom Bremerhaven das. Mhm. Das finde ich vom Umgang her schon ziemlich grenzwertig. Pick nochmal ein Thema raus. Die Stadt Bremen ist beteiligt am Weser-Jade-Port, gemeinsam mit dem Land Niedersachsen. Im nächsten Jahr werden für beide Eigentümer Bürgschaften in Höhe von 62,5 Millionen Euro fällig. Mhm. Diese 62,5 Millionen Euro wird nicht die Stadt Bremen finanzieren, als Eigentümer, das macht das Land. Mhm. Also da, wo die Stadt Bremen Probleme bekommt, greift das Land sofort ein. Mhm. Und wenn die Stadt Bremerhaven ein Problem hat, dann löst man das nicht. Nehmen wir ein anderes Beispiel, nur mal zu zeigen, wo da die Unterschiede sind. In Bremen-Nord ist die BSAG in der Lage, 99 Millionen Euro auszugeben, um den Busfahrer ÖPNV von Dieselantrieb auf E-Busse umzusetzen. Das Land finanziert in Stadt einen Betriebshof für 60 Millionen Euro für die BSAG zur Umrüstung von Diesel auf E. Eine Straßenbahnlinie, nur die Mehrkosten, mal eben 20 Millionen Euro. Wenn alles geht, funktioniert, das zusammen sind über den Daumen 250 Millionen Euro. Sag ich mal, was Bremerhaven bis jetzt bekommen. Wir haben 7 Wasserstoffbusse finanziert bekommen von Bremen, 5,6 Millionen Euro. Mhm. Und für 3 Gelenkbusse, die ja zum Jahresanfang gekommen haben, wir einen Zuschuss bekommen von 1,1, sind 7,7. Mhm. Meine, daran kann man schon erkennen, wie das Ungleichgewicht zwischen Bremen und Bremerhaven ist.
Obwohl Sie die Einwohner ins Verhältnis setzen müssen, ne?
Ein Fünftel.
Ja, ja.
Ja, aber 240, das ist dann, passt ja, ja. Nicht. Das sind nur 2 von wenigen Beispielen, wo man einfach zeigt, wie das Land mit beiden Städten unterschiedlich umgeht.
Und darf ich ein Gegenbeispiel anbringen?
Gerne.
Das Verhältnis zu Einwohnern und Bürgerschaftsmandaten. Das ist zugunsten Bremerhaven, das wissen auch alle.
Das ist zugunsten...
Ein bisschen, aber es ist so.
Es sei denn, also Bremen, Bremen hätte ein Mandat mehr bekommen müssen, oder 2, das wäre Bremerhaven weggefallen. Bremerhaven, genau. Das hat man nicht gemacht, um die Bremerhavener Abgeordneten nicht zu schwächen und hat dafür den Bremern einen Ausgleich gegeben. Deswegen ist die Bürgerschaft gewachsen. Das zeigt aber eben auch ein bisschen die Probleme, die wir haben. Also Bremerhaven ist ja bevölkerungstechnisch gewachsen, nur nicht an Menschen, die deutsche Staatsbürger sind.
Aber man hat so viel Rücksicht auf Bremerhaven genommen, dass man ihnen kein Mandat weggenommen hätte, was rechnerisch in Ordnung gewesen wäre. Also wenn die Bremer so böse wären, dann hätten sie gesagt, ja gut, da müssen die jetzt mit klarkommen.
Ich habe ja nicht gesagt, dass es nur Probleme
gibt. Ich wollte ja auch nur Gegenbeispiel.
Das ist ein Gegenargument, aber andersrum muss man eben auch sehen, wir sind 14 Abgeordnete aus Bremerhaven gegenüber von insgesamt 87. Das ist natürlich schon eine kleine Gruppe und wir haben ja auch die Interessen, in der Stadt, für die Stadt Bremerhaven im Landesparlament zu wahren.
Ja, natürlich.
Und je kleiner diese Gruppe wird, umso schwieriger wird es natürlich dann auch, sich gegen die Bremer Kollegen ein Stück weit durchzusetzen.
Und deswegen, aber das ist ja im Flächenland auch ähnlich. Ne? Da gibt es auch Hannover, hat natürlich einen ganz anderen Stellenwert als Posumuckel, wollte ich schon sagen, als Celle. Das ist nicht in der Natur der Sache, weil auch weniger Einwohner dranhängen.
Ja, aber ich kann eben Flächenländer nicht mit diesem diesem Sonderkonstrukt zwei Städtestaat. Hamburg ist ein Stadtstaat, Berlin ist ein Stadtstaat. Das andere sind Flächenländer und hier ist ein Bundesland mit zwei unterschiedlich großen, wirtschaftlich unterschiedlich starken Städten.
Das hört sich fast so, als ob Sie sich nach Niedersachsen wünschen würden.
Nein, ich wünsche mich nicht nach Niedersachsen. Vielleicht wäre es irgendwann nach dem Krieg damals klüger gewesen, wir wären bei Niedersachsen geblieben. Aber das ist aber Geschichte.
Da würden Sie aber nicht besser behandelt. Ich glaube eher, dass Sie schlechter behandelt werden.
Da gebe ich Ihnen sogar recht.
Das ist ja schon mal, darauf können wir uns schon mal einigen. Vielleicht kann man noch mal für den Hintergrund dieses Streits sagen, es geht um 95 Millionen Euro. Also es wird Ihnen vorgeworfen, den Bremerhavenern, nicht Ihnen persönlich, dass der Koalition, dass 95 Millionen Euro fehlen. Und zwar einmal sind globale Minderausgaben sehr großzügig gerechnet, also dass man weniger Geld ausgibt, weil manche Sachen gar nicht abgerufen werden und so weiter. Und der zweite Vorwurf, über den ich mich allerdings auch schwer gewundert habe, dass die Sozialausgaben sinken sollen. Das wäre gegen den bundesweiten Trend. Das sieht schon ein bisschen so aus, als ob man das halt so hingebogen hätte, damit der Haushalt stimmt und damit man ihn überhaupt einbringen kann. Wie erklärt man denn, dass die Sozialausgaben sinken sollen? Oder gibt es tatsächlich, also dann würden Sie bundesweit Schlagzeilen machen, wenn Sie das hinkriegen würden, gibt es denn da tatsächlich Überlegungen und Projekte?
Sie reden jetzt vom Haushalt 2024, da haben wir das noch gemacht, im Ansatz ein bisschen runter. Dann hat uns ja Bremen bei der Genehmigung aufgegeben, dass wir den 25er Haushalt mit den die Zahlen so hin reinsetzen müssen, wie der ist, dass dadurch wird jetzt ja diese Lücke auch so transparent, weil eben die Sozialausgaben explodieren, kann man schon fast sagen. Zum Beispiel im Bereich Hilfe zur Erziehung, weil immer mehr Kinder in Heimen untergebracht werden und diese Heimplätze unwahrscheinlich teuer sind. Und da muss es Wege geben, wie man da wieder rauskommt. Und deswegen ist das eine bundesweite Diskussion, auch der Bürgergeldbezug. Das trifft natürlich auch Bremerhaven, weil Teil der Kosten haben wir zu tragen. Wenn ich dann aber von Arbeitgebern in Bremerhaven weiß, die keine Mitarbeiter finden, weil der Lohnunterschied, also zwischen dem Bürgergeld und das, was sie verdienen, mit allen drum und dran, so gering ist, dass Menschen da nicht hingehen. Und das muss dringend geändert werden.
Auf Bundesebene natürlich.
Das muss auch Bundesebene. Aber es würde Bremerhaven natürlich in den Kosten erlassen. Weil der kein Wohngeld mehr bezieht, der keine begleitende Unterstützung mehr bekommt, der in der Beschäftigung ist, der fällt den müssen wir ja nicht bezahlen.
Die CDU hat ja auch angekündigt, auf Bundesebene das überprüfen zu wollen. Ja. Das heißt, die Hoffnung der Koalition in Bremerhaven an Herrn Merz und seine Truppe ist so groß, dass sie das schon einrechnen.
Also ich spreche nur für die CDU, nicht für die anderen beiden, auch wenn wir eine Koalition. Ich habe ja nur versucht darzustellen, wo das Problem ist.
Ja.
Und wenn ich kein Geld mehr habe, um die Kalien der Geste zu sanieren, um unsere Immobilien so auf Vordermann zu bringen, dieses Geld fehlt schlicht und ergreifend. Das kann man eine gewisse Zeit machen, aber irgendwann ist eine Immobilie auch so weit verrottet, dass ich abreißen kann. Macht das ja nicht günstig. Also wir haben ja mittlerweile eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben, anders als in Bremen, in Bremerhaven ja drei Schulneubauten hinbekommen. Sind am Start gegangen oder gehen jetzt an den Start. Das belastet natürlich die Haushalte auch in den nächsten 30 Jahre.
Müssen
wir ja abbezahlen, da gibt es ja Verträge drauf. So, aber die Schülerinnen und Schüler, die in diese Schulgebäude gehen, die werden nach modernster Pädagogik unterrichtet. Das Kind, was in den Altbau geht, wird ja ganz anders beschult. So, das ist natürlich dann irgendwo eine Zweiklassen. Also irgendwie muss ich auch sehen, dass ich diese Geschichten wieder in Ordnung bringe oder nachziehe. Dazu brauche ich aber gewisse finanzielle Spielräume. Bremerhaven hat sich ja als Stadtgemeinde nicht ausgedacht, dass wir Ganztagsangebote machen.
Nee, das stimmt.
Dafür müssen wir natürlich auch wieder investieren, weil an vielen Schulen die Infrastruktur eben nicht vorhanden ist. Und das kostet alles Geld. Dafür brauche ich aber auch irgendwo Spielräume, um es machen zu können. Ich kann nicht über den Bund sagen, ihr macht das jetzt mal, gebt den Ländern auch noch ein paar Euro, aber das Geld kommt dann wiederum in der Kommune nicht an. Deswegen, die Finanzausstattung der Kommunen fällt bei uns relativ deutlich auf, aber deutschlandweit ist die Finanzausstattung der Kommunen nicht ausreichend und muss dringend reformiert werden. Und wir bleiben hier in Bremen. Die Finanzausstattung der Stadt Bremen ist schon deutlich besser als die der Stadt Bremerhaven.
Das sagt ja auch der Deutsche Städtetag, ne, oder Bürgermeister, die da organisiert sind, dass die Kommunen mehr Geld vom Bund brauchen, schon allein zur Unterbringung von Flüchtlingen auch oder zur Integration, Deutschkurse und so weiter. Aber selbst die Grünen in Bremerhaven, natürlich Opposition, die müssen Oppositionspolitik machen, werfen aber ihnen vor, dass sie mit Geld nicht umgehen können, und zwar ziemlich heftig. Zum Beispiel wäre seit 2015 25% mehr Personal im öffentlichen Dienst. Das klingt für mich auch nach viel. Ich meine, das kann in Bremen sogar noch mehr sein, aber trotzdem ein Viertel mehr ist natürlich echt heftig.
Nun will ich nicht zu sehr auf den Grünen rumhauen, obwohl es nicht meine Freunde sind, aber die sind ein Teil des Problems zwischen Bremen und Bremerhaven, nur weil sie in Bremerhaven in der Opposition sind. Also diese Zahlen, diese Vergleichbarkeit, heute Morgen sitzen der Präsident des Senats, Dr. Bovenschulte, Herr Fecker, Oberbürgermeister Ganz und Thorsten Neuhoff zusammen.
Jetzt gerade quasi.
Jetzt gerade, genau. Jetzt gerade. Wir haben gestern mal versucht, unsere Zahlen darzustellen im Personalbereich. Mhm. Die Bremer sind dazu gar nicht in der Lage. Mhm. Die rechnen bei uns.
Weil sie Stadt und Land nicht auseinanderhalten können in Bremen.
In Bremerhaven ist jede Kita beschäftigt, der städtischen Kitas bei uns im Personalstamm. Mhm. In Bremen ist das im Eigenbetrieb. Ach so, wie will ich das denn vergleichen? Ja, das stimmt. Mhm. Wenn ich jetzt die Feuerwehr Bremerhaven nehme, die ist zu groß, wenn ich nur die Bevölkerung. Mhm. Und da muss aber damit einrechnen, unsere Leitstelle, die wir haben, ist refinanziert und versorgt von Landkreis Cuxhaven, Landkreis Osterholz, da ist bezahltes Personal. Ist natürlich mehr, aber das wird ja refinanziert. Mhm. Wir betreiben, anders als die Stadt Bremen, den Rettungsdienst bei der Feuerwehr. Krankentransport ist privat, Rettungsdienst, also wer 112 anruft, landet bei der Feuerwehr, macht die Feuerwehr Bremerhaven. Mhm. In Bremen anders. Stimmt. Ist aber refinanziert über die Krankenkasse. Mhm. Wir haben den Hafenvertrag. Mhm. Also eigentlich müsste ja die Bremer Feuerwehr jedes Mal zum stadtbremischen Überseehafen ausrücken, um da. Nein, da gibt es natürlich, natürlich einen Vertrag drüber. Ja. Dafür halten wir Personal vor.
Verstehe.
Oh, dann muss ich das mal auseinanderbrechen und das so vergleichen, dann kommen da ganz andere. Wir haben eine Aufgabe auf der Autobahn, da gibt es auch einen Vertrag zu. Mhm. Das steckt aber ja alles in diesem Personalschlüssel drin. Mhm. Deswegen, manchmal werde ich Äpfel mit Birnen verglichen und dann muss man mal die Zahlen so auseinanderrechnen, dass man was vergleichen kann. Und wenn ich das alles rausrechne, dann ist die Feuerwehr Bremerhaven nicht größer wie die Feuerwehr Bremen.
Wieso sind die Grünen Teil des Problems?
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, die Abgeordneten aus Bremerhaven müssen natürlich mal irgendwann für ihre Kommune auch in Bremen einstehen. Mhm. Ich habe den grünen Abgeordneten bisher nicht erlebt, dass er sich mal für die Interessen Bremerhaven stark macht. Den von den Linken und von der SPD auch nicht sehr viel mehr. Ich habe ja auch letztens geschrieben, dass die sich wegducken. Mhm. So geht es einfach nicht. Und wenn ich dann pauschal sage, Bremerhaven schmeißt das Geld mit zum Fenster raus, dann muss ich auch schon mal irgendwann Ross und Reiter nennen. Mhm. Und wenn man dann noch nicht mal dieses Personalproblem, was ja eins der Probleme ist, wirklich begründen kann, nein, Bremerhaven schmeißt das Geld nicht mit vollen Fenstern, wir wirtschaften da vernünftig mit. Und von einer Partei, die mit zu verantworten hat, dass es diese Freizeitkarte gibt, die Millionen kostet. Ja, ja. Alleine das Geld würde unser Haushaltsproblem lösen, wo jedes Kind, egal ob die Eltern vermögen, jedes Kind kriegt diese Karte.
Ich weiß, ja.
Von denen lasse ich mir nicht vorwerfen, dass wir irgendwie Geld zum Fenster rausschmeißen.
Verstehe. Naja, dieses Geld für den Bremen-Pass oder diese Karte.
Freizeitkarte heißt
es. Genau. Das ist ja schon richtig, die Idee ist ja richtig, dass Kinder, die zurückstecken müssen, mal ins Kino gehen dürfen oder so. Gestrichen hat man ja auch den Freimarktbesuch, wo man schon drüber nachdenken kann, ob das jetzt wirklich unbedingt sein muss. Aber an sich ist es schon richtig. Es wäre halt schön, wenn es nur benachteiligten Kindern zugute käme und nicht jedem Kind. Ne? Wahrscheinlich ist das ist allerdings schwierig, glaube ich, auch verfassungsrechtlich schwierig bei sowas. Wie auch immer, auf jeden Fall, aber für die SPD und die Grünen ist es natürlich wirklich schwierig. Ne? Die müssen Oppositionsarbeit gegen eine Landesregierung machen, wo sie selber daran beteiligt sind. Das kennen sie ja auch. Als die Große Koalition existierte, musste die CDU Bremerhaven, die sich ja so ähnlich verhalten. Ne?
Wie, damals gab es eine Große Koalition in Bremerhaven und in Bremen.
Ja, aber trotzdem, die Kritik an Bremen betraf immer auch die eigenen Christdemokraten. Ne?
Diese Kritik war damals aber gar nicht so
ausgeprägt. Ging es da wirklich besser?
Es ging deutlich besser. Es war auch ein anderer Umgang damals. im Miteinander und man hat sich auch mal zusammengesetzt und hat versucht, Probleme zu lösen. Und das dieses Problem nicht? Lösen findet jetzt nicht mehr statt.
Woher kommt das denn?
Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es hilft den demokratischen Parteien allen nicht. Der Wähler sieht, dass wir 8 Monate keinen Haushalt hinbekommen. Das zahlt daher weder bei SPD, noch bei uns CDU, noch bei der FDP, noch bei den Grünen ein.
Im Gegenteil, eine Haushaltssperre hat richtige Konsequenzen.
Hat richtige Konsequenzen. Mhm. Und wieder, es zeigt eben nicht, zeugt nicht davon, dass man sagt, ich habe hier ein Problem, ich löse es mal. Und das erwartet man ja von Politikern. Und wenn ich 8 Monate ein Problem aussitze, ohne mal versuche, irgendwie Lösungsansätze hinzukriegen, dann ist das nicht hilfreich. Und deswegen hoffe ich jetzt ganz einfach, dass jetzt sitzen sie ja zusammen, dass da irgendwas bei rauskommt. Und wenn es so war, dass man jetzt zumindest auf Arbeitsebene weiterarbeitet und definiert, die Probleme zu lösen, dass wir spätestens im Oktober vorher, wenn wir es nicht hinbekommen, in der stattfindenden Versammlung mit Unterstützung des Landes Bremen einen verfassungskonformen Haushalt aufstellen. Dann haben wir aber schon Oktober, der muss dann ja auch noch wieder genehmigt werden. Das heißt, wir haben quasi das gesamte Jahr 2025 keinen Haushalt. Und diese Situation darf sich in 26, 27 Grad vor den anstehenden Wahlen 27 nicht wiederholen. Das heißt also, mit 25 muss auch die Vorarbeit 26 und 27 geleistet werden, dass das Thema Haushalt in dieser Wahlperiode jetzt keine Rolle mehr spielt.
Aber das ist ja auch ein bisschen Folklore, oder? Ich habe gelesen, letztes Jahr war schon sowas Ähnliches, da ging es auch in dem Haushalt, da hat Bremerhaven auch um mehr Geld gebeten, Bremen hat das auch bezahlt. Bremen hat, das ist ja einer der Vorwürfe, Bremerhaven komplett entschuldet vor 5 Jahren.
Bremen auch.
Entschuldigung, wollte ich gerade sagen, das steht dann da meistens nicht drin. Und dann hofft man natürlich, dass sie jetzt aus eigener Kraft das hinkriegen. In Wirklichkeit ist das ja tatsächlich Folklore, weil das Land haftet ja für alles, was in Bremerhaven passiert. Ne?
Wir haften irgendwie alle füreinander. Ja, Bremen wurde entschuldet und dann sind Dinge passiert, die keiner vorhergesehen hat. Das fing an mit der Corona-Krise, die uns natürlich auch finanziell belastet hat. Das hat ja Auswirkungen gehabt, dadurch, dass wir viele Unterstützung machen mussten. Und während der Corona-Krise kam der Ukraine-Krieg mit der Energiekrise. Und die trifft natürlich eine Kommune ganz heftig, weil die Energiepreise sind für uns ja auch gestiegen. Und damit ist eigentlich dieser Spielraum, den wir durch die Entschuldung bekommen sollten, komplett weg gewesen. Das heißt, die alten Probleme waren wieder da, die ja durch den Zinsersparnis hätten gelöst werden sollen. Das alles muss man ja irgendwie mitdenken. Das sind alles Probleme, die andere Kommunen auch haben. Und daher gilt es eben jetzt auch darum, da kämpfen ja alle Städte drum, dass die Länder ihre Städte besser ausstatten. Ist Bremerhaven keine Stadt in Nordrhein-Westfalen, sondern im Lande Bremen, also müssen wir uns mit der Bremer Landesregierung auseinandersetzen.
Und das Gute ist, es klopfen nicht 10 Städte bei Bremen an der Tür, sondern nur eine, nämlich Bremerhaven.
Das ist 2-2-2, das sind auch 2.
Ja. Die Stadt Bremen selber klopft natürlich nicht bei sich, weil das stimmt ja. Dadurch, dass Land und Stadt auch in Personalunion bei manchen kann man natürlich es gibt Regeln, aber wie weit die ausgelegt sind, weiß man gar nicht. Weiß auch gar nicht, wer da drauf guckt, wer als Landes- oder städtischer Beamte dann irgendwie.
Sie haben gerade das nächste Punkt gezeigt, um die Vergleichbarkeit nicht der Wirtschaftsförderung macht in Bremen das Land. In Bremerhaven haben wir dann eine eigene Abteilung.
Gut, ehemals der Schnorrenberger.
Genau, die BIS und das Referat für Wirtschaft wird hier vom Land organisiert. Wir müssen das selbst organisieren. Im Bereich Lehrer. Ja, das Lehrerpersonal wird zwar zum bezahlt, aber Schule ist ja heute nicht mehr nur Lehrer. Das ist ja vieles anderes. Und das sind teilweise Kosten, die wir haben.
Das stimmt, aber die Bestrebung, Polizei und Lehrer mit dem Land zusammenzulegen, wollen die Bremerhaven ja auch nicht. Weil Bremerhaven will die freiste Kommune der Welt sein. Und dann noch Geld für bekommen. Das ist die Wahrheit. Das ist ja, ich finde es wahrscheinlich auch fordert, aber frei.
Also ich glaube, mit der Bremerhaven und mit der kommunalen Polizei hat sich bewährt.
Die einen sagen so, die anderen so. Ne?
Ja, die Bevölkerung hat 2015 ziemlich deutlich gesagt, dass sie keine Landespolizei haben möchten. Okay. Und ich möchte auch nicht fremdbestimmt werden im Bereich Sicherheit. Dass es besser ist, eine kommunale Polizei zu haben, zeigt ja zum Beispiel, dass in Bremerhaven der Taser schon viele, viele Jahre eingesetzt wird. Bremen nur ganz zögerlich.
Weil man ist Taser-Gegner, dann ist es kein gutes Beispiel.
In Bremerhaven ist aber also nicht nur die Koalition, auch andere sprechen da gar nicht gegen, während
die
hier
Grünen
in Bremen.
Und die Linken?
Bei den Linken weiß ich das jetzt nicht mehr, aber selbst die Grünen haben, glaube ich, nicht vehement Nein gesagt. Also ist mit einer großen Unterstützung ist das in Bremerhaven eingeführt worden. Und da stehen wir auch zu. Und deswegen ist es, finde ich, schon gut, dass wir eine kommunale Polizei haben, auch eine gewisse Eigenständigkeit an der Stelle. Und da möchte ich nicht von Bremen fremdbestimmt werden.
Ja, das verstehe ich auch gut, aber wenn man einerseits Geld haben will und andererseits will man nicht fremdbestimmt werden, ist natürlich schwierig. Auf jeden Fall hätten Sie gerne 95 Millionen Euro, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
Gestern waren es 70 Millionen Euro, die wir besprochen haben.
Ach so, aber 70 reichen. Ja, das ist ja was.
Ich werde jetzt keine Summe definieren, aber das ist die Größenordnung, die wir zurzeit, also zumindest im Haushalt 26, mit 25 wird es ein bisschen weniger sein, aber ab 26 werden es diese Summen sein, ja. Mhm.
Ist das, also ich, man kriegt ja, es gibt ja Animositäten auf beiden Seiten, wenn Sie sagen, die Kommunikation ist nicht mehr so gut, weiß ich nicht, bei manchen Sachen wird Bremerhaven gar nicht mitgedacht, aus Versehen fällt das hinunter, das sagen die Bremen-Norder ja auch schon, die sich als Fortsatz irgendwie fühlen oder als Vorort oder sonst was. Obwohl es einen Bremen-Nord-Beauftragten gibt. Aber ich habe immer den Eindruck, eigentlich gehört man doch und steht man doch zusammen, oder nicht?
Da müssen,
ist stolz auf das Land Bremen, identifiziert da, sich mit dem Land, mit der Speckflagge, mit diesen ganzen bremischen Bremensien und so weiter.
Da müssen wir auch wieder hinkommen. Es gibt viele Bereiche, da funktioniert das auch, da tauscht man sich aus, aber es gibt eben manche Bereiche, wo das nicht so richtig rund läuft. Und dieses, wir müssen vielleicht ein bisschen unsere Animositäten zurückfahren, da gebe ich Ihnen recht, aber die Bremer müssen vielleicht auch mal so dieses von oben herab ein bisschen zurücknehmen.
Ist das so?
Und dann kommt man.
Empfinden Sie das so?
Ich möchte nicht bestimmte Zitate wiederholen, so, die mal gefallen sind vom Innensenator oder dass die Wirtschaftssenatorin Bremerhaven aus dem Land, aus dem Landestourismusprogramm geworfen hat. Und es sind ja einige Dinge in den letzten Jahren passiert, die eben auch ein Stück weit zu dieser Verstimmung geführt haben.
Zitat vom Innensenator. Wollen Sie mich nicht, mir nicht auf die Sprünge helfen?
Nein, wenn das Mikro.
Ich kann mich nur daran erinnern an diese, an die Sache mit dem Tatort aus Bremerhaven.
Nee,
aus Bremen, wo einer, wo es hieß, in Bremerhaven möchte man nicht tot über den Zaun hängen. Kann sich da noch dran erinnern? Nee. Da waren die Bremerhavener, also Jörg Schulz war da auch nicht gerade erfreut von. Dabei war das natürlich ein Scherz, ne? Ich glaube, damit kann man ja leben, dass man Witze macht und Fisch-Cop-City oder sowas sagt. Oder trifft Sie das tatsächlich als Bremerhaven?
Also ich mochte mal den Begriff Fischtorn nicht. Mittlerweile habe ich mich mit dem Begriff Fischtorn angefreundet. Und die Fischtorn-Pinguins sind ein hervorragender Werbeträger. Und deswegen, das stört mich jetzt auch gar nicht.
Aber Fischköppe oder sowas, was ist ja eigentlich...
Wir waren mal bei einem Auswärtsspiel in Essen.
Ja.
So, wir hatten unser Trikot an. Da hat auch einer Fischkopf gesagt, ja, sei es drum. Das finde ich eine ganz normale Geschichte.
Das ist es auf jeden Fall nicht.
Nein.
Ja. Man sagt ja auch über die Bremer Pfeffersäcke. Dabei sind es nicht alles Pfeffersäcke, aber unter Pfeffersäcke versteht man ja auch so ein bisschen snobistisch oder die Nase hochtragen oder so. Wie ist es denn unter den Christdemokraten eigentlich? Sind Sie da mittendrin? Oder gibt es da auch zumindest eine Distanz, die nicht nur in 65 Kilometern besteht?
Nein, ich glaube, das hat man auch gesehen, wie es eine Landesregierung mit CDU-Beteiligung gegeben hat. Und das hat sich nicht so grundlegend geändert. Wir leben dieses Land als Christdemokraten.
Ja.
Nicht 100%. Natürlich gibt es auch mal irgendwelche, dass die Bremer nicht bestimmte Dinge mitdenken. Aber es ist nicht so gravierend wie in anderen politischen Bereichen. Ich bin ja auch stellvertretender Landesvorsitzender und stimme mich natürlich regelmäßig mit Heiko Strohmann und auch mit der Fraktionsvorsitzenden, auch Christine Schnittger, die ja stellvertretende Präsidentin der bremischen Bürgerschaft ist. Also wir werden da schon mitgenommen, man fragt uns auch und wir leben da eine andere Politik oder einen Umgang miteinander.
Da gibt es keine Missstimmung oder sowas? Weil die Bremerhavener Genossen, manchmal gehen die ja so ein bisschen auf die Hinterbeine, wenn es darum geht, irgendwelche Kandidaten oder so umzukriegen. Vor der Wahl ist das ja auch so, dass Bremen sich dann immer sehr bemüht, weil sie natürlich die Stimme aus Bremerhaven brauchen. Eigentlich braucht man die ja immer, ne, für alles Mögliche. Das ist bei Ihnen nicht so.
Für den Wahlkreis Bremerhaven, Bremen-Nord, Bremer-Westen, das ist, glaube ich, der 55er, genau, Sandra Schmull kandidiert aus Bremerhaven. Mhm. In Abstimmung zwischen Bremerhaven, Bremen-Nord, Bremer-Westen. Da hat man gesagt, okay, das ist eine junge, attraktive Kandidatin. Die setzen wir auf Platz 1 als Direktkandidatin für den Wahlbereich. Mhm. Das ist jetzt für uns nichts Unbedeutendes. Aber wenn ich jetzt, die SPD hat es mit Uwe Spitz zwar auch gemacht, aber wenn ich mir dann angucke, dass Bremen-Stadt gegen die Interessen Bremerhavens Weservertiefung deutlich sagt, sie wollen das auf einmal nicht mehr, dann zeigt es ja, wie die miteinander umgehen.
Mm.
Und das setzt sich dann in allen Bereichen fort. So eine Dinge gibt es in der CDU nicht.
Obwohl Martin Güntner ja gerade hier sogar Wirtschaftssenator war und als Bremerhaven in Bremen,
genau,
also tatsächlich ein Doppelleben quasi geführt hat, im positiven Sinne allerdings.
Ne? Die Bremerhaven haben sich ja auch sofort, da haben sie sich ja wirklich sofort aufgeregt, weil das wäre fatal, wenn wir die Weservertiefung nicht bekämen, weil dann ist Bremerhaven irgendwann für bestimmte Schiffe abgehangen, deswegen es braucht die Weservertiefung. Und da mit so einer Diskussion zu starten, hier aus Bremen-Stadt heraus, zeigt irgendwie auch ein Stück weit, dass man die Verbindung vielleicht verloren hat.
Naja, die Häfen sind aber auch für Bremen wichtig, ne? Allein was Steuereinnahmen und so weiter betrifft, das kann man sich, das ist ja irgendwie eigentlich eindeutig. Meine letzte Frage ist, wenn jetzt einer ins Land Bremen kommt und vielleicht in der Mitte arbeitet, was würden Sie dem sagen, warum er nach Bremerhaven kommen soll, um zu leben und nicht nach Bremen? Obwohl Sie ja auch unter vielen Einpendlern leiden, ne, die ins Umland ziehen, ist der sächsische gleiche Problem, Steuerzahlung, Zerlegung und so weiter für Bremen. Aber trotzdem gibt es tolle Wohngegenden in Bremerhaven. Ne? Ich weiß gar nicht, Sie wohnen in, ich hatte das gelesen.
Speckenbüttel.
Genau, Speckenbüttel, Speckenbüttler Park zum Beispiel, ist es attraktiv. Warum soll jemand nach Bremerhaven ziehen?
Weil Bremerhaven eigentlich eine attraktive Stadt ist. Und wir haben schon schöne Wohnangebote. Wir entwickeln gerade das Werftquartier. Mhm. Ich glaube, also wie ich angefangen bin 1995, war Köllmann gerade dabei, den alten neuen Hafen zu entwickeln.
Mhm. Köllmann, stimmt, den Namen hatte ich schon verdrängt.
So, ja. Das hat ja Gott sei Dank in Bremerhaven nicht funktioniert. Während er hier den Ocean Park gebaut hat, haben wir uns auf Kleinteiligkeit. So, jetzt vorletztes Jahr ist das letzte Grundstück bebaut worden. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Stadt vorher, also fast 30 Jahre hat die Entwicklung dieser Brache.
Und was ist denn das Letzte, was da hingekommen ist?
Das ist ganz am Schleusenstraße da an der Ecke. Das war das Wohngebäude, ja, genau. Das war das letzte Gebäude. Und das ist eine hochattraktive Gegend.
Total.
Wir haben gerade 1,4 Millionen Menschen gehabt, die alle begeistert waren. Ich habe nichts Negatives gehört. Das zeigt, dass Bremerhaven eine nette Stadt ist.
Außer die Bahnverbindung, darüber gab es Ärger.
Ja, die Autobahn war auch nicht so toll, ja, man da gerade eine Baustelle eingerichtet, aber dafür können wir ja eigentlich nichts. Also ich glaube, es gibt schon in Bremerhaven attraktive Gegenden. Mich ärgert immer so dieses, wir sind das Armenhaus der Nation, was natürlich nicht richtig
die
ist.
Die einzige Stadt des Ostens, die im Westen liegt.
Ja, wenn ich das einfach so platt betrachte, dann ja. Wenn ich auch mal sage, wenn Bremerhaven jetzt Oldenburg wäre, dann gäbe es Imsum, Geestland, Schiffdorf, Schmargendorf, die werden lange eingemeindet. Mhm. Das sind die Kommunen, die um uns herum sind im Speckgürtel, wo dann die 50% Arbeitnehmer wohnen, die bei uns dann das Geld verdienen. Und dann habe ich überall ganz andere, ich habe eine andere Arbeitslosigkeit, ich habe eine andere Jugendarmut. Mhm. Die Probleme sind in jeder Stadt, sie müssen zu lösen. Sie wirken nur in Bremerhaven einfach krasser, weil 50% der Menschen, die zur Stärkung unserer Infrastruktur eigentlich beitragen, bei uns nicht mitgezählt werden. So, deswegen, aber trotzdem gibt es schöne Gegenden in Bremerhaven. Ich lebe da gerne. Wir haben 60 Jahre lang schon. Ich möchte nirgends anders mehr leben.
Kann sich den Wind um die Nase pfeifen lassen an der Außenweser. Ich finde ja auch, das muss man wirklich sagen, also 1999 war natürlich vom Auswandererhaus und vom Klimahaus noch nicht zu sehen. Das wäre vielleicht noch eine Frage. Meinen Sie, da muss noch was dazukommen irgendwann, weil alle Touristen alles gesehen haben? Ich meine, beide Häuser erneuern sich ja. Ich finde, beim Auswandererhaus ist das sehr extrem mit, also auch beim Klimahaus, da ist es halt viel aufwendiger. Aber beim Auswandererhaus mit dem Anbau, dann mit Sonderausstellungen, mit Sonderprojekten und so weiter und so weiter. Aber meinen Sie, da muss noch irgendwann noch mal was dazukommen? Ich weiß es nicht so genau.
Das Auswandererhaus hat ja schon zwei Erweiterungen bekommen.
Weil darüber macht man sich ja bestimmt Gedanken als Verantwortlicher. Ne?
Klar, und das Klimahaus hat jetzt die Extremwetterausstellung bekommen. Es muss immer weiterentwickelt werden, um interessant zu bleiben. Ob das jetzt die Weiterentwicklung da stattfinden muss oder ob das vielleicht auch im Werftquartier ein Stück weit passieren kann. Das soll ja auch irgendwie ein Stück weit zusammenwachsen, dass ich wirklich auch eine große Fläche habe, wo man alles arbeiten kann, wo Dienstleistungen sind, wo Tourismus ist, wo ich wohnen kann. Mhm. Und da haben beide Standorte attraktive Geschichten und das gilt es insgesamt weiterzunehmen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo die Zusammenarbeit zwischen Bremen und Bremerhaven nicht ganz gut funktioniert beim Werftquartier, weil da ist ja ein Teil über FBG Landesgeschichte und wir sind als Kommune drin. Also, dass wir zusammenarbeiten können, kann man an dem Beispiel schon mal sehen. Es gibt auch Dinge, die funktionieren.
Das stimmt. Und das Schaufenster Fischereihafen, hat das eine Zukunft?
Ich glaube ja und ich hoffe nach wie vor, dass da diese Außenbedarf, also zurzeit ist das so ein kleiner Wildwuchs da. Jeder hat so seinen eigenen Schirm und es gibt ja aus der Werbegemeinschaft die Idee, vor der gastronomischen Fläche so eine Überdachung hinzubauen. Mhm. Das würde natürlich ein Stück weit Unabhängigkeit vom Wetter her bedeuten, sowohl gegen Sonne als auch gegen Regen, sodass ich die Flächen intensiver vermarkten kann. Also da wird sich mit Sicherheit noch was tun müssen, um eine Weiterentwicklung hinzubekommen. Aber ich glaube, wir haben da eine gute Gastronomie. Was ein bisschen fehlt, das habe ich erst vor ein paar Tagen erlebt, dass so nach 21 Uhr da nicht mehr so richtig viel los ist. Und das war früher anders gewesen, dann konnte man da gut essen, konnte aber hinterher nochmal das ein oder andere Bier trinken und konnte da verweilen. Und jetzt so irgendwie 21 Uhr, 21.30 Uhr machen die alle irgendwie Schluss.
Das ist aber ganz viel dann Gastronomie. Ist mir auch schon aufgefallen, dass die Schließzeiten viel weiter noch, also wegen Personal auch. Aber die Leute scheinen auch einfach nach 22 Uhr, ist auch in Bremen, an vielen Ecken merkt man, dass da Schicht ist. Ne? Also
das, gut, vielleicht liegt es auch daran, weil es so gekommen ist. Aber man hat auch gar nicht die Chance, wenn man dann länger bleiben will, weil alle machen
so. Ja, das stimmt, ja. Und der eine richtet sich nach dem anderen, weil das Einzige dann geöffnet zu haben, lohnt sich meistens auch nicht. Ja, gut, also, aber das Mindeste ist ja, dass man sich Bremerhaven mal anguckt, ne?
Sogar mehrfach.
Aus Bremen, genau, es gibt genug zu sehen. Man kann auch übernachten, also von Bremen aus mit dem Zug, man kann schon mit dem Zug hinfahren, finde ich. Wir haben übernachten im wunderbaren Sail City Hotel, wenn man da Glück hat. Und natürlich kostet das auch was, aber wenn man in einem von den oberen Stockwerken ist, der Blick ist sensationell.
Auch die anderen Hotels sind, haben schöne Ausblicke und haben...
Und man kann hier auf die Aussichtsplattform.
Genau.
Ja.
Und man kann am Wochenende die Fischtown-Pinguins bald wieder angucken. Kann ich nur jedem empfehlen, mal ins Stadion zu gehen. Eine grandiose Stimmung, toller Sport. Macht wirklich jedes Mal Spaß.
Sie sind da ein großer Fan von?
Ja.
Weil wenn Sie sagen, wir waren in Essen, dann hört man ja schon, dass Sie zwar nicht mitspielen, aber dass Sie sich damit identifizieren. Ja, Herr Raschen, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, was Sie jetzt als Bremerhavener Christdemokrat hier loswerden könnten?
Ich glaube, die spannenden, wichtigen Themen haben wir alle angesprochen. Ein Thema wäre vielleicht noch das, was ich mir, weil ich auch hafenpolitischer Sprecher bin. Wir haben den Hafentunnel gebaut. Und der Hafentunnel entlastet den Bremerhaven am Norden wirklich. Es fährt auf der Scherburger Straße kaum noch ein LKW. Dann hat er sich irgendwie verirrt. Das kommt
das nicht ist zu. Auch ein Thema. Ne? Wie lange wurde das bearbeitet? Auch 20 Jahre ungefähr. Ne?
Was wir nicht geschafft haben, die Verkehre, die in den südlichen Hafen wollen, aus der Bremerhavener Innenstadt rauszubekommen. Und dazu gäbe es eine Möglichkeit, das Zollhaus Roter Sand irgendwann zumindest für den LKW-Verkehr zu schließen, dafür aber nach dem Hafentunnel an der Alfred-Wegener-Straße ein neues Zolltor aufzubauen und dann eine Hafenspange auf der jetzt schon vorhandenen Fläche in den Süden wiederzuführen, weil das würde wirklich eine ganz große Beruhigung der Innenstadt bedeuten, verkehrlich. Und ich hoffe, dass da jetzt ein bisschen Bewegung reinkommt. Wir haben ja morgen wieder Hafenausschuss, da steht es auch, weil wir eine Berichtsbitte eingebracht haben, steht es auf der Tagesordnung und hat die SPD sich in der Sommerpause zumindest als Nebensatz auf einmal doch zu dem Thema geäußert, dass da eine Veränderung kommen soll. Jetzt bin ich da ganz gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Wer finanziert das?
Da muss ja gar nicht ganz viel finanziert werden. Das, also muss, das Zoll muss, das Zolltor, was gebaut wird, das macht der Zoll. Ja, und dann muss Straße eben gebaut werden. Das ist Stadt Bremisch, müsste also Bremenports bauen. Das ist dann ja auch Stadt Bremisch im Überseehafengebiet.
Ja, ja, das ist also nichts, was man nicht stemmen könnte, obwohl Sie wissen dass der Haushalt des Landes Bremen auch strapaziert ist, ne?
Weil dann könnte, der Hafentunnel ist ja nun mal da. Und wer da mal durchgefahren ist, das ist wirklich eine super Beruhigung für Bremerhaven. Klar stimmen die Zahlen nicht mehr so, wie es am Anfang gewesen ist. Also nach heutigen Zahlen hätte man den Hafentunnel nicht bauen müssen, obwohl es für die Menschen jetzt eine große Erleichterung ist. Während man bei den Ausbauzielen Energie, den Energyport, wo man gesagt hat, der erreicht das nicht, was ihr da aufgeschrieben habt, heute das locker erreichen würde. Also man hat
zwei, aber die Planung so wahnsinnig lange dauern, sind die Zahlen oft nicht mehr richtig.
Aber das wären so Projekte jetzt, Energyport, ich hoffe, dass wir da auch weiterkommen und dass eben der Hafentunnel seine ganze Kraft da entfalten kann, dass die Verkehr, die Lkw-Verkehr aus beim Hafen raus sind.
Das wäre für die Touristen und für die Einwohner natürlich gut.
An der Ecke Leutstraße, Bürger, da sind drei Schulen dahinter, Kinder. Die Kinder steigen da in der Innenstadt aus und gehen da über diese vielbefahrene Kreuzung. Das ist noch nie was passiert, das ist fast ein Wunder. Da wohnen auch Menschen und Lkw-Verkehre sind noch nicht leise. Und wenn ich eine Alternative habe, dann schalte ich mal irgendwann mein Hirn ein und mache es einfach.
Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Hirn einschalten kann ja nie schaden.
Nee.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Raschen, und ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Frau Helwig.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.